Find Platz. Guten Morgen alle zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Wie schön, dass ihr da seid. Wie schön, dass ihr teilhabt am Gottesdienst. Vielleicht über den Stream. Vielleicht hört ihr es auch nur. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Im Stream ist mir aufgefallen, sieht man immer die Leute, die vorne stehen, am allermeisten. Aber ich möchte jedem, der am Stream ist, sagen, wir sind hier ganz viele. Und ich weiß, dass einige nicht teilnehmen können. Und ich bitte euch, die ihr hier seid, euch mal umzudrehen und zu winken. Die freuen sich, wenn sie nicht nur Hinterköpfe sehen. Herzliche Grüße an euch. Manche haben das ganz geschickt gelöst, die haben so gemacht. Super, super. Und wir feiern diesen Gottesdienst nicht für uns, sondern das Wort Gottesdienst legt ja immer so nahe, wir dienen Gott und das tun wir ja auch. Wir dienen Gott in Liedern, wir dienen Gott mit Wort und Gemeinschaft. Aber eigentlich ist es ganz anders. Gott dient uns. Gott dient uns, er möchte uns begegnen. Gott schenkt uns seine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst heißt Jesus mal anders. Jesus, der Sohn Gottes, mal anders. Was meint das? Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist im Glauben. Ich weiß nicht, ob du jeden Tag mit Gott sprichst oder manchmal, ob du es zwischendurch vergisst. Seid herzlich willkommen in der zweiten Reihe. Die zweite Reihe muss irgendwas haben. Die ist schon seit langem leer. Ach, das, ihr macht das großartig. Zwei Leute in der zweiten Reihe. Ich nehme den Faden auf. Ich weiß nicht, wie du mit Gott unterwegs bist. Zwischendurch, ständig, an hohen Festtagen. Und das Schöne ist, darauf kommt es wirklich nicht an. Gott ist derjenige, der dir nahbar sein möchte. Gott ist derjenige, der sich dir zeigen möchte und offenbaren möchte. Und Gott ist derjenige, dem du am Herzen liegst. Und Gott nahbar, dass wir Gott nahbar sein dürfen, ist etwas, was mich immer und immer wieder berührt. Es ist nichts nötig, was du tust oder leistest, sondern Gott nahbar zu sein heißt, ich möchte ihm begegnen. Das ist eine Sehnsucht im Herzen, ich möchte Gott begegnen. Und er macht es uns ganz leicht. Wir können einfach so mit ihm sprechen. Und mit Gott zu sprechen bedeutet auch, dass wir ihm Ehre geben. Und das können wir mit dem Körper ausdrücken, indem wir dazu aufstehen. Und dazu lade ich euch ein. Du bist Herr und Gott. Du bist allmächtig und großartig. Ich danke dir, dass du jetzt Raum schaffst in unseren Herzen. Und ich bitte dich auch, dass du dir diesen Raum schaffst, dass du uns bereit machst, auf dein Wort zu hören und die Neugier und Aufgeschlossenheit schenkst, dir zu begegnen. Herr, bereite du uns vor, dir zu begegnen und schenke du uns deine Gegenwart ganz spürbar, ganz neu, ganz anders. Amen. Unser Pastor Lukas Haug predigt heute in Unna. Diese Gemeinde hat im Moment keinen Pastor und hat ihn eingeladen, Und die Predigt hält uns hier vor Ort, deshalb Dirk Hahn. Ich kenne ihn ganz gut, ich bin mit ihm verheiratet und ihr dürft gespannt sein auf das, was er weiterzugeben hat. Heute Morgen begrüße ich jemanden in diesem Gottesdienst, den wir aufnehmen wollen. Das ist in unserer Gemeinde so, wenn man Mitglied werden möchte, dann wird man einmal der Gemeinde vorgestellt und in einem weiteren Gottesdienst, wenn Abendmahl gefeiert wird, dann wird man aufgenommen. Und derjenige, den ich heute vorstellen möchte, ist der David. David, komm mal nach vorne. Ja, das ist David, der hier um Aufnahme bittet. Es ist mit ihm ein Gespräch geführt worden, mit den Ältesten. Und David, du darfst gern so einen Satz noch zu dir sagen.
Also ich bin David und ich bin seit einem halben Jahr ungefähr hier und die meisten haben mich wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gesehen. Und wenn es noch Fragen gibt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen.
Und David, da du jetzt ein halbes Jahr erst hier bist, gibt es zwei Dinge, die man erstens nicht vergessen darf. Das sind die Kollekte, denn sonst sitzt Raimund mit dem Beutel da und macht gymnastische Übungen. Also die Kollekte sammeln wir bitte ein während der kommenden Ansagen. Und du bist ein halbes Jahr hier und meine spontane Frage ist, was sagt dir der Begriff Kleingruppensemester? Was war deine erste Assoziation, du bist Student, als du dieses spannende Wort gehört hast?
Ja, das ist richtig. Also bei Semester dachte ich auch erstmal so, ich habe jetzt eigentlich nicht Lust noch auf ein zweites Semester, während den Unisemester noch, weil das ja schon eigentlich genug ist. Aber Kleingruppen, finde ich, dann klingt doch ganz interessant. Und ich war dann auch im letzten Semester in so einer ganz interessanten Gruppe, in einer Spielegruppe. Das hat total Spaß gemacht, liebe Marinka, das war fantastisch. Genau, nein, also das war wirklich, also ich fand das sehr interessant und das hat dann auch meine Erwartungen übertroffen, als ich da reingegangen bin.
Das freut mich sehr zu hören und das ist meine Überleitung, denn wir beginnen jetzt wieder mit einem Kleingruppensemester. Und daher lade ich jetzt diejenigen ganz herzlich ein, die eine Kleingruppe leiten oder vorstellen möchten. Du bist vorgestellt, hast das super gemacht, David, genau das, was ich brauchte. Also ich denke, wir freuen uns sehr, dass du hier Mitglied werden möchtest. Und jetzt lade ich diejenigen ein, die eine Kleingruppe leiten und vorstellen möchten. Da kommt jetzt Arne und andere uns bekannte Menschen. Stellt euch gerne hier zu mir. Nimm mal so die zweite Stufe. Anneliese möchte nicht hochgehen. Sind noch nicht alle da? Ja, fang gerne an. Oder möchtest du jemand anders anfangen lassen? It's up to you. Mach das die Reihe durch.
Ja, Andrea, ich mache die kleinen Gruppen.
Du musst näher ran.
Also, yep. Hallo, jetzt hört er mich. Ja. Ich bin Andrea und ich mache die kleine Gruppe Pilates immer donnerstags um 19 Uhr oben im Kigo-Saal. Ich wäre ganz dankbar, wenn ihr euch vorher anmeldet, damit ich euch in den Verteiler nehmen kann. Die Gruppe ist auch in der FEG ab. Beim Pilates machen wir in erster Linie Rückengymnastik, aber machen auch viel für Schulter und Nacken und ein bisschen Entspannung.
Kurzum, für den Altersdurchschnitt der Gemeinde ideal.
Ja, mir wurde das so aufs Herz gelegt. Wir haben es vorhin schon gehört, wir dürfen mit Gott sprechen. Und das ist eigentlich so das vertrauteste Zusammensein, wenn man mit Gott spricht. Er hat die ganze Zeit, die ganzen Jahrtausende mit Menschen gesprochen und Menschen haben sich auch ihm geöffnet und er möchte gern unser Leben teilen. Und da dachte ich, das wäre doch schön, wenn wir einmal im Monat am Montag 19 Uhr uns treffen und über ausgewählte Psalmen mal sprechen, sehen, wie früher die Menschen Gott gelobt, gedankt in ihrer Hilflosigkeit mit ihm ins Gespräch gekommen sind. Und wir wollen dann auch ins Gespräch kommen und uns austauschen und auch zum Gebet kommen. Ich denke, dass in unserer Zeit, die so schnelllebig ist, mit so vielen unguten Nachrichten werden wir bedrängt, brauchen wir einen Ort der Ruhe und des Austauschs und wissen, da ist einer, der noch über allem steht. Ja, herzlich eingeladen.
Hi, wir sind die Gruppe Parle Français.
Okay, ein bisschen näher.
Okay. Das heißt, also wir treffen uns, um auf Französisch zu sprechen. Und die Gruppe ist offen für alle, also die Lust haben, also Französisch zu sprechen. Vielleicht denkst du, du hast Französisch in der Schule gelernt und ja, wir weißt du nicht, ob du was kannst. Dann komm einfach vorbei und ja, wir unterhalten uns auf Französisch und wir treffen uns jeden Sonntag, jeden dritten Sonntag, also und um 12 Uhr. Und es ist kein Schockkurs. Es gibt keinen Druck, keine Hausaufgabe oder ja, und keine Klausur. Und ja, also wichtig ist, diese Gemeinschaft zu genießen, also zusammen zu treffen und auf Französisch zu sprechen. Also wir versuchen, also durch Alltagsthemen zu gehen und ja, auch christliche Themen. Vielen Dank.
Ja, ich mache die Gruppe Elektronik für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Das ist jetzt das erste Mal, dass so etwas angeboten wird. Und ich habe jetzt schon die ersten Anmeldungen erhalten und wer da noch mitmachen möchte, sollte sich schnell melden, weil dann kann man noch mal den Tag koordinieren und die anderen Details festlegen.
Danke.
Ja, letzten Sonntag schon gesagt, die Gruppe gestalten und dekorieren oder auf Ruhrpottdeutsch für was schön zu machen, für zu Hause und hier.
Ja, ich sage zwei Gruppen an. Die eine ist auch schon mal vorgestellt worden. Sehen wir vielleicht ein Bild dazu von Gesche Haug um hier. Lebensglaubenskurs. Dazu sind alle ganz herzlich eingeladen. Solche, die Glaubensstarter sind, sage ich mal, die etwas kennenlernen wollen über den Glauben, seine Inhalte und das verbinden wollen mit ihren persönlichen Lebensthemen. Also ein Gesprächsformat mit biblischem Input. Ganz herzliche Einladung dafür. Und wenn ihr wollt, wir haben auch Flyer, die könnt ihr gerne Nachbarn, Freunden verteilen, wenn ihr Menschen im Blick habt, wo ihr sagt, das wäre ganz interessant, dass sie den Glauben mal basismäßig, sage ich mal, kennenlernen. Ein zweites Angebot gestalte ich, Arne Völkel, mein Name nochmal, und zwar zu der Frage, die der Philippus mal gestellt hat, nämlich verstehst du auch, was du liest? Diese Frage hat er den Kämmerer gestellt, bevor der getauft wurde. Es geht also ums Bibellesen und das ist schon ganz wichtig, dass man versteht, was man da liest. Und deswegen machen wir einen Hermeneutikkurs. Hermeneutik ist die Lehre der Bibelauslegung und wir gehen durch die Geschichte. Wir fangen bei den Kirchenvätern an, gehen dann weiter durch das Mittelalter, die Reformation, die Aufklärung, dann die historisch-kritische Forschungstheologie und dann bis zu unseren neuen theologischen Ansätzen zur Bibelauslegung. Wer daran Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Voraussetzung ist Bibel mitbringen, wenn wir wollen hier und da auch die Methodenschritte praktisch anwenden in diesem Kurs. Und das Zweite ist, ihr solltet bereit sein, auch mitzudenken. So viel.
Ich muss noch dazu sagen, dass das bei mir zu Hause zunächst beginnt, aber wenn es jetzt heller wird und wärmer, dann könnten wir uns auch in der Gemeinde treffen, weil ich so weit im Süden wohne. Das wollte ich noch dazu sagen.
Ich möchte euch ganz herzlich danken für die Bereitschaft, eine kleine Gruppe zu leiten. Ich weiß, es gibt noch ein, zwei mehr, die jetzt nicht hier vorne stehen. Seid neugierig, guckt in die Community-App, guckt auf unsere Homepage, da findet ihr alle Angebote noch einmal. Und euch ganz herzlichen Dank, ihr dürft euch gerne setzen. Meine Güte, wo kann er sein? Muss doch hier irgendwo. Ich habe ihn noch da liegen sehen. Er lag auf dem Küchentisch. Ich glaube, gestern habe ich ihn noch gesehen. Oder vorgestern. Also ziemlich sicher, er stand eigentlich genau neben diesem Joghurt mit 10% Fett. Wenn er jetzt nicht da ist. Und langsam wird es auch echt ein bisschen eilig.
Was machst du denn da für einen Stress?
Den muss da irgendjemand anders genommen haben. Ich bin so ordentlich. Ich achte da sieglich drauf.
Und ich sehe es noch so vor mir auf dem Küchentisch. Da hat der gelegen. Ich kriege Stress, Leute. Ich habe schon Stress. Und noch mehr brauche ich nicht. Wo kann der sein? Jetzt gucke ich noch mal. Manchmal vertut man sich. Irgendjemand hat den genommen. Wenn
Silke,
ich den erwische...
Was suchst du denn?
Ja, was suche ich denn? Ich suche meinen Schlüssel, was da nicht alle dranhängt.
Dann guck doch mal am Schlüsselbrett.
Am Schlüsselbrett? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
wunderbar. So, bin ich auf Sendung? Wunderbar. Kennt ihr das? Da suche ich meinen Einkauf von gestern, diese gelbe Tüte, und finde sie nicht. Auf dem Tisch steht eine rote Tüte. Nun, auf der anderen Seite ist sie gelb, aber von vorne ist sie rot. Darum sehe ich sie nicht. Nach einer langen Zeit treffe ich einen Freund und denke, den hätte ich gar nicht erkannt. Der sah in meiner Vorstellung ganz anders aus. Oder wo ist denn mein schwarzer Autoschlüssel? Auf dem Tisch, da liegt so ein gelbes Bastding, aber meinen Autoschlüssel finde ich nicht. Irgendwann stelle ich fest, ich habe den gestern ja mit dem neuen Bändchen umwickelt. Da liegt er vor meinen Augen und ich erkenne ihn nicht, weil ich eine andere Vorstellung im Kopf habe, weil ich nach was anderem suche. Mein Kopf hat dem Auge ein falsches Suchmuster gegeben. Und das passiert mir leider auch im Glauben oft. Ich suche Jesus und ich erkenne ihn gar nicht. Irgendwas blockiert mich da. Und das liegt meist in meiner Vorstellungswelt. Und so eine Geschichte, wo das passiert, die möchte ich euch heute aus der Bibel vorstellen. Es geht um die Geschichte am Auferstehungsmorgen, erzählt im Johannesevangelium, im 20. Kapitel. Was war bis dahin passiert? Jesus war gekreuzigt worden. Viele Bekannte hatten das miterleben müssen. Es ist gerade 3 Tage her. Und Maria Magdalena war eine davon. Und wir können davon ausgehen, dass sie als relativ reiche und unabhängige Frau Jesus lange begleitet hat. Wahrscheinlich hat sie ihn auch finanziell unterstützt. Sie hatte schon viel mit ihm überlebt, kannte ihn. Jedenfalls das, was wir menschlich kennen nennen. Und sie hatte sich nach jüdischer Tradition ein Öl zum Einbalsamieren gekauft. Wahrscheinlich als letztes teures Geschenk an Jesus. Und nun steht sie am Grab. Ich lese aus Johannes 20, die Verse 13 und 15, bis 15. Und die Engel am Grab sprachen zu Maria Magdalena: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Maria Magdalena ist die Erste am Grab, am Tag der Auferstehung. Sie sieht das leere Grab. Jesus ist nicht mehr da. Erschrocken sucht sie ihn und sie kann Jesus nicht finden. Und dann steht hinter ihr dieser Mann, den Maria für den Gärtner hält. Und sie fragt den Gärtner: Weißt du, wo Jesus ist? Jesus steht offensichtlich hinter ihr. Sie kann ihn physisch sehen. Sie erkennt ihn nicht. Sie könnte ihn erkennen. Was ist ihre Blockade? Wo bleibt die Offenbarung von Gott da stecken? Ganz einfach. Sie sucht einen Leichnam. Und hinterher steht ein lebendiger Mensch. Das kriegt sie nicht gematcht im Kopf. Das passt nicht in ihre Vorstellung, in ihr Suchmuster. Ihre Erwartung ist eine andere. Sie sucht den Jesus, den sie kennt, den sie erwartet, von dem sie glauben, zu wissen, wie er ist. Und sie glaubt, er ist tot. Und sie kann Jesus nicht erkennen. Jesus in ihrer Vorstellung ist ein ganz anderer. Jesus ist der ganz andere. Und hier ist mein Autoschlüsselproblem. Sie sucht und erkennt nicht, obwohl sie das Ziel der Suche direkt vor der Nase hat. Und es gibt in der Bibel noch viele andere Stellen, wo Menschen Jesus nicht erkennen, obwohl er bei ihnen ist, obwohl die Offenbarung Gottes in der Nähe ist, aber irgendwie sie nicht erreicht. In Lukas 24 wird berichtet, dass 2 Jünger traurig nach Emmaus gehen. Jesus geht mit ihnen, erklärt ihnen das Evangelium. Sie erkennen es nicht. In Matthäus 13 lesen wir, dass Jesus in seiner Heimatstadt überhaupt nicht erkannt wird. Er ist doch nur der Bruder von den Leuten, die wir da kennen. Aus so einer Zimmermannshütte kann noch kein Messias kommen. Ein Messias kommt auf der Wolke. Da brauchen wir nicht zu suchen. Jesus in ihrer Vorstellung ist ganz anders. Jesus ist der ganz andere. Aber so steht es ja auch schon am Anfang des Johannesevangeliums. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kein Erkennen. Aber wenden wir uns wieder Maria von Magdala zu. Um diese Eingangsszene, die ich gerade vorgelesen habe, zu verstehen, lasst uns die Geschichte einfach nochmal von vorne anfangen. Wir blenden mal 2-3 Stunden zurück. Über den Sabbat hatte Maria versucht, ihre Gedanken zu sortieren. Ihr war unbegreiflich, dass dieser charakterstarke Mann, der eigentlich immer das Richtige tat und Herr der Lage war, dass der verloren hatte. Das war gar nicht ihr Jesus, der da vor 3 Tagen gestorben war, ohne Gegenwehr gekreuzigt. Und so plant sie, den toten Jesus noch einmal die Ehre zu geben, mit ihrem Einbalsamieren. Wir lesen in Johannes 20, 1 und 2. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie plant, im Dunkeln den toten Jesus zu suchen. Ich mache das schon ohne Licht. Ich finde ihn. Ich brauche kein Licht, ich brauche keine Hilfe. Ich finde mich im Dunkeln zurecht. So denkt sie vielleicht. Und dann geht diese Geschichte ganz komisch weiter. Der Stein ist weg. Daraus folgt, Jesus ist weg. Das muss Diebstahl sein. Panik. Sie hat gar nicht im Grab nachgeguckt. Sie hat auch nicht Hallo gerufen oder Hilfe. Sie sah einfach Stein weg und dachte, Jesus weg. Ich sehe meinen Werkzeugkasten nicht. Irgendjemand muss meine Bohrmaschine weggenommen haben. Panik. So einfach fangen manchmal Suchen an. Und es liegt daran, dass ich etwas anders erwarte. Und ich suche so lange, bis meine Vorstellung von dieser Welt wieder okay ist. Bis die Situation so ist, wie ich sie erwarte. Sie war im Dunkeln losgelaufen. Hätte sie den lebendigen Jesus gesucht, dann wäre sie im Hellen und etwas später in den Tag gegangen. Aber so startet diese Suche sehr überraschend. Kann es sein, dass du vielleicht Gott deshalb in deinem Leben manchmal nicht so findest, weil ein Bild von Gott oder ein Bild von Jesus dich daran hindert oder gehindert hat? Ist da gar kein Gott, der so ist, wie ich ihn mir vorstelle? Vielleicht, weil meine jahrelange gepflegte Vorstellung von Gott nicht passt oder weil ich noch gar keine habe und gar nicht weiß, wo ich suchen muss. Egal, ob du am Anfang dieser Gottessuche bist oder schon Jahre dabei, die Vorstellung, wie Gott so ist, die kann ein gutes Hindernis sein. Aber lasst uns doch mal wieder auf die Geschichte hören. Es erscheinen die beiden Jünger, Petrus und ich nenne den zweiten einfach mal Johannes. Ein zweiter Raimund, wunderbar. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Simon kam auch nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, auf das Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Im Grab liegen die Leinentücher, die Jesus nun definitiv nicht mehr braucht. Das ist uns klar. Und jemand hat die Mühe sich gemacht, die ordentlich zusammenzufalten und das Schweißtuch extra zu legen. Wenn jemand diese Leiche geraubt hätte, er hätte entweder sie eingewickelt gelassen und weg, oder er hätte alles auf einen Haufen geschmissen, aber sich bestimmt nicht die Mühe gemacht, es zu falten und an 2 verschiedene Orte zu legen. Diese Sorgfalt, die kennt man von Räubern eigentlich nicht. Und Petrus, der steht jetzt am Grab und sieht das alles, aber es passiert nichts. Und der Evangelist, der hat auch eine Begründung, warum da nichts passiert. Es heißt, ich sehe alles, aber ich verstehe es nicht. In Vers 9 schreibt Johannes, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Bei dem anderen Jünger ist das anders. Er war viel schneller gelaufen, aber etwas vorsichtiger am Grab. Und wir lesen, kannst du eins weitermachen, wunderbar. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief schneller voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Schaut hinein, sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Dann kommt das Stück, das ich gerade von Petrus vorgelesen habe. Und dann ging aber auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Geht doch. Sehen kann zum Glauben führen. Oder wenigstens zu einem Glaubensstart. Wir wissen ja nicht so genau, was Johannes jetzt hier glaubte. Aber er ist auf jeden Fall erstmal offen für weitere Offenbarungen. Petrus, der war aktiver, mutiger. Der ist da in das Grab rein, der sieht als erster. Aber der zweite Jünger, der glaubt. Diese Offenbarung Jesu von Gott, die kann sich keiner erkämpfen. Gott hatte zwei Zeichen der Offenbarung hinterlassen, den weggerollten Stein und das ordentliche Schweißtuch. Und die Leerstelle hier im Grab hatte bei Johannes einen Glauben ausgelöst. Bei Petrus und bei Maria irgendwie nicht. Aber hören wir doch einfach, wie Gott sich bemüht und sich weiter offenbart. Ich lese jetzt die beiden Verse, die vor unserem Eingangstext waren. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und einen zu Füßen, da, wo der Leichnam gelegen hatte. Einfach cool, oder? Da sitzen da zwei Engel. Ist nicht ganz alltäglich, aber es ist doch ganz klar, wenn da zwei Engel sind, hat Gott eingegriffen, dann ist die Situation gerettet, man braucht nicht mehr weinen. Gott offenbart sich mit Hilfe von Engeln. Es gibt Ansprechpartner, die wissen, wo Jesus ist. Ich brauche nicht mehr suchen. Ich kann einfach die Engel fragen und alles ist gut. Tut Maria gar nicht. Sie kommt gar nicht auf die Idee zu fragen. Glücklicherweise greift Gott ein und will ihr auf die Sprünge helfen, indem er die Engel fragen lässt. Frau, warum weinst du? Ich denke mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass Gott jetzt nicht den Grund für das Weinen wissen will, den wird er schon wissen, sondern er möchte Maria Magdalena zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken über sich, über die Situation, über ihre Suche, über ihr Bild von Jesus. Frau, warum weinst du? Aber Maria steht immer noch da wie der Ochs vom Berge. Der Groschen ist nicht gefallen und ihre Antwort ist immer noch die Suche nach dem Leichnam Jesu. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich bin auf der Suche. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dabei kennt sie Jesus ja eigentlich ganz gut. Sie spricht, wenn man mal genau in die Antwort guckt, von meinem Herrn. Das bedeutet, sie hatte sich Jesus schon ein Stück weit angeschlossen. Das war nicht nur einfach irgendein Prophet. Es war ihr Herr. Und der hatte ja oft genug gesagt, was in Jerusalem passieren würde. Kreuzigung und Auferstehung waren eigentlich anerkündigt. Es war eigentlich alles im Plan. Man hätte gar nicht irgendwo suchen müssen. Der Schlüssel hing am Schlüsselbrett. Es war so, wie es angekündigt war. Man hätte nur dran denken müssen, dass alles in Ordnung ist. Jesus war auferstanden, wahrhaftig auferstanden, aber nicht in dem Bild von Maria. Für sie war Jesus immer noch ein Leichnam und nicht zu erkennen. Auch nicht durch Gottes Einsatz, der extra einen Engel geschickt hätte und Fragen gestellt hat. Dritte und vierte Offenbarung. Das war die Geschorgeschichte zu der Geschichte, wie wir eingestiegen sind. Maria steht vor Jesus, erkennt ihn nicht. Gott hat sich offenbart. Der leibhafte Messias steht da. Maria Magdalena denkt an den Gärtner. Ihre Augen funktionieren nicht. Sehen ohne erkennen. Wo ist mein Herr? Denn dass sie den Gärtner mit Herr anspricht, ist reine Höflichkeit gewesen. Aber für uns natürlich trotzdem spannend, dass sie ihren Herrn als Herr anspricht, ohne es zu wissen. Jetzt ergreift Jesus das Wort und stellt nochmal dieselbe Frage wie die Engel. Warum weinst du? Und er ergänzt noch, wen suchst du? Jesus möchte ja auf die Sprünge helfen. Warum sagt er eigentlich nicht einfach, ich bin es? Hat er drei Tage vor, als die Truppe mit Judas bei seiner Verhaftung kam, auch gesagt. Ich vermute mal, ich weiß ja auch nicht, wie Jesus hundertprozentig ist, aber wie gesagt, ich vermute einfach mal, er möchte, dass sich das selber erkennt. Wie man einem Kind auch Erkenntnisse selbst machen lässt, damit sie sich einprägen, statt alles vorzusagen. Wen suchst du? Ich suche den Leichnam. Ich möchte ihn gerne einbalsamieren. Und der Leichnam, der ist wieder ganz anders. Er steht als Auferstandener vor ihnen. Das kann nur ein Gärtner sein. Das passt nicht in meine Vorstellung. Und wie oft habe ich in meinem Leben etwas gesucht, ohne zu wissen, wie ich Jesus finden kann. Vielleicht hat mich irgendwas umgetrieben und ich habe gesucht und wusste gar nicht, dass ich Jesus suche. Oder als erfahrener Christ habe ich vielleicht bewusst Jesus gesucht und ihn nicht gefunden, ihn nicht erkannt. Obwohl ich mir viele Fragen gestellt habe, ich will alles richtig machen. Und ich weiß ja auch, dass Jesus der Herr ist, wie Maria das wusste. Was blockiert mich da? Was hält mich davon ab? Und da sind wir wieder bei dem Autoschlüssel vom Anfang. Suche mit falscher Vorstellung. Manchmal haben wir vielleicht eine falsche Vorstellung. Was ist erlaubt? Was ist heilig? Was muss ich machen? Was darf ich nicht? Und Gott ist immer wieder anders. Ich habe in letzter Zeit einiges in der Bibel gelesen und war sehr oft überrascht, dass Gott im Alten Testament oder Jesus im Neuen Testament ganz anders gehandelt hat, als ich das so erwartet hätte. Das ist zum Beispiel diese Moabiterin Ruth. Laut Gottes Gebot durften Moabiter nicht zum Judentum aufgenommen werden in die Gemeinde. Die Moabiterin Ruth wird die Uroma von David und kommt in Jesu Stammbaum. Auch Gott ist im Alten Testament ganz anders. Jesus in der Vorstellung ist ganz anders. Jesus ist der ganz andere. Und wie gehen wir jetzt damit um, dass ich das manchmal nicht erkenne? Diese Idee zu der Predigt entstand in meinem Kopf an Pfingsten auf dem Dünenhof bei einer Predigt von Professor Dr. Eckstein. Pfingsten, vielleicht ist das die Lösung. Heiliger Geist muss her. Denn wenn eins klar ist, Heiliger Geist öffnet Augen. Hätten die Probanden hier alle voll den Heiligen Geist gehabt, ich glaube, die Geschichten wären anders verlaufen. Aber auf der anderen Seite, ganz so einfach ist das nicht. Auch wenn Heiliger Geist da ist, passiert es immer wieder, dass ich diese Geschichten nicht erkenne, Gott nicht erlebe. Ich rechne nicht mit Gott an bestimmten Stellen, ich mache das so, wie ich will. Irgendwie funktioniert das manchmal nicht. Und der Wunsch eines Vaters bei der Heilung seines Kindes in Markus 9, ich glaube, hilf meinem Unglauben, den erlebe ich oft mit, ich sehe, aber ich erkenne dich nicht. Was ist nun zu tun? Wie könnte ich da ein bisschen gegenwirken? Zu Hause nutzen wir da oft ein Hilfsmittel. An den Autoschlüssel machen wir so ein Pieper dran. Und dann kann ich den Autoschlüssel, das Handy, das Portemonnaie anfunken und dann ruft es, hier bin ich. Das ist doch super. Denn da passieren drei Punkte. Meine Sinne werden plötzlich viel nützlicher. Sehen, hören, das passt zusammen, vielleicht finde ich dann. Zum Zweiten, nicht meine aktives Suchen führt zum Finden, sondern diese Dinge werden selbstständig, entwickelt sich so eine Eigendynamik. Und das freut mich. Und das Dritte, wenn ich auf den Knopf drücke, Schlüssel, piep doch mal, dann spanne ich mein Ohr quasi schon mal vor, ich werde viel sensibler und lausche auf diesen Ton. Lasst uns das doch mal in die Offenbarung des Heiligen Geistes transportieren. Eins, meine Sinne werden viel nützlicher. Ich erkenne nicht nur die Realität, sondern durch den Heiligen Geist sehe und höre ich viel mehr, was vielleicht in einer geistlichen Welt dahinter steht. Das Zweite, nicht meine Übersicht und mein aktives Suchen führt zum Ziel, sondern die Dinge haben Eigendynamik. Die Eigendynamik der geistlichen Welt wird vielleicht für mich im Heiligen Geist erfahrbar. Ich rechne damit, dass sich irgendwo was tut, wo ich gar nichts sehe, wo ich gar nicht damit gerechnet habe am Anfang vielleicht. Und das Dritte, Knopf drücken, Gott anrufen, ich werde viel sensibler für Gottes Offenbaren, für Gottes, ich möchte, dass du mich erkennst. Der Heilige Geist überwindet diese Wahrnehmungsblockaden, die wir in Augen und Ohren oft haben. Wir können Bruchstücke von Gottes Willen, diese Eigendynamik von Gottes Plan, plötzlich wahrnehmen. Da passieren Dinge, die wir nicht auf dem Plan haben, die wir nicht kontrollieren wollten und auch nicht können. Und diese Erfahrung im Heiligen Geist gibt mir so eine Sensibilität, viel mehr zu erkennen. Vorstellungen in der Bibel, Vorstellungen und Bilder in uns können vielleicht ausgeräumt, entsorgt werden. Denn der Heilige Geist hat immer neue Ideen, wie er sich zu erkennen gibt und wie er auch bleiben kann. Hören wir noch die letzte Strophe oder den letzten Vers in dieser Geschichte. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht in Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Ein Wort macht den Unterschied. Sie erkennt Jesus, als er Maria sagt. Maria und Jesus kannten sich ja von vorher. Sie waren in irgendeiner Beziehung zusammen. Und diese Beziehung hat durch Leiden und Sterben und Auferstehung durchgetragen. Sie ist immer noch da und öffnet ihr jetzt die Augen. Sie war eingeschlafen, die Beziehung. Aber Jesus hat diese Beziehung aufgeweckt. Sie suchte bisher den Menschen, den Helden, den Prediger, den Propheten. Jetzt sucht sie das Gegenüber ihrer Beziehung, einer Beziehung, die den anderen freilässt. Und als Jesus diese starke Beziehung zu ihm durch sein vertrauensvolles Maria wieder aufbaute, da fiel bei ihr der Groschen. Jesus lässt die Beziehung aufleben. Die hat ein bisschen gelitten. Und was wir merken ist, dass auch diese Beziehung zu Gott gepflegt werden muss. Und darin ist der Heilige Geist spitze. Mit dem Heiligen Geist im Herzen habe ich eine feste Beziehung zu Gott, die ich pflegen kann. Eine Beziehung, die dann auch, wie bei Maria von Magdala, durch den Tod hindurchträgt. Auch durch unseren eigenen. Und für diese Beziehung brauchen wir Heiligen Geist. Und das ist meine feste Wahrnehmung, Beziehungsarbeit. Gott arbeitet ständig an dieser Beziehung zu uns. Er bietet viel an, wie hier in der Geschichte, damit die Beziehung wieder zum Bestehen kommt. Lassen wir ihn doch in unsere Wohnung des Herzens einziehen. Und dann können wir uns um diesen Bewohner kümmern. Denn ein Gegenüber in Beziehung, auch wenn er anders ist, als wir denken, können wir ihn immer wieder erkennen, weil wir ein Gegenüber suchen. Die Beziehung ist das, was bleibt, wenn Gott alles neu macht, wie es in der Jahreslosung steht. Mit dieser Beziehung durch den Heiligen Geist bin ich mächtig an meinem Partner interessiert, an Jesus interessiert. Und ich höre gar nicht auf, mich damit zu beschäftigen. Vielleicht date ich mein Wissen ständig ab, ich lese vielleicht Bibel oder höre Podcasts, tausche mich mit anderen aus, was auch immer. Durch den Heiligen Geist erkenne ich Jesus immer besser und lerne ihn auch zu verstehen. Denn der Heilige Geist macht Durst auf Wissen. So wie mich menschliche Liebe dazu bringt, meinen Freund oder meine Freundin oder auch mein Kind immer besser zu verstehen. Und dabei schmeiße ich vielleicht falsches Wissen über Bord. Du bist anders, Jesus? Okay, dann machen wir es anders. Ich versuche ihn zu verstehen. So wie wir Männer ja auch ständig üben, unsere Frauen zu verstehen. Und so fasse ich einfach nochmal mit Paulus zusammen. Im 1. Korinther schreibt er: Keiner von den Herrschern dieser Welt hat Jesus erkannt. Denn hätten sie ihn erkannt, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wenn ich Jesus erkennen will, brauche ich eine Beziehung zu ihm, die mir nur durch den Heiligen Geist geschenkt werden kann. Und das führt zu mehr Wissen, zu Vertrauen, zur Wahrnehmung, zur Sensibilität für Gott und seine Offenbarung. Entweder zu ihm persönlich oder seine Offenbarung kommt zu mir vielleicht durch andere Menschen oder auch durch sein Schöpfungswerk. Der Heilige Geist führt zum Erkennen, sein Werke, sein Wirken hier und jetzt. Und wir sollten nicht warten, wie der ungläubige Thomas, bis wir unsere Hände in seine Wunden legen dürfen. Der Heilige Geist bietet dir ständig diese Beziehung an, aber ganz besonders jetzt und heute. Hier. Und auch eine Vertiefung dieser Beziehung. Diese Beziehung können wir heute akzeptieren, wenn sie noch neu ist. bitte einfach Jesus, sie aufzubauen. Oder lass den Heiligen Geist die Beziehung, die da ist, ausbauen. Wir können daran arbeiten, mit Geschwistern, durch Hören, durch Sehen, durch Wahrnehmen. Und bitte Jesus, diese Beziehungsarbeit in dir zu motivieren und mit Willen und Kraft auszustatten. Aber ganz wichtig, lebe und liebe diese Beziehung in Jesus, in der Jesus dich anspricht, wie er es vom Grab gemacht hat. Maria, Kai, Martin, Lukas, Thomas, Gerd, Lisa, Anuk, Dirk. Amen.
sich uns als ewig treu erfreut und weiß genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Gib uns mehr von dir, immer
mir, ob ich geh oder falle, du lässt mich nie.
gewartet und gewacht. Kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden.
Was wir haben, kommt von dir.
der spontane Applaus war euer Dank. Und ich will an dieser Stelle einfach nur noch mal ergänzen, denen sind Leute ausgefallen und die haben ganz spontan diese Stimme ersetzen müssen und ihre eigene Stimme ist erkältungsbedingt auch sehr angeschlagen gewesen. Und Lob und Preis, dass das jetzt hier so wunderbar gelungen ist. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wir beten vor dem Gottesdienst. Das ist ungefähr so 20 vor 10. Wir haben den Ort gewechselt, das war früher im Pastorenbüro. Jetzt beten wir im Raum der Stille und heute Morgen haben wir dort auch gebetet. Und ich habe mich entschieden, dass wir jetzt Fürbitte halten, denn heute Morgen gab es Impulse, die mich sehr angerührt haben. Es geht in der Fürbitte darum, dass wir wirklich viel Krieg auf der Welt haben. Der Krieg in der Ukraine, so wurde heute Morgen nochmal betont, geht ins fünfte Jahr und jährt sich demnächst wieder. Und da wir den festen Glauben haben, dass unser Gebet nicht irgendwo im Raum verpufft, sondern Gott erreicht, wollen wir dafür Fürbitte halten. Auch für die Menschen, die im Moment nicht bei uns sein können, weil sie Kampf im eigenen Körper haben mit Krankheit oder mit der Seele, wollen wir in dieses Gebet mit einschließen. Ich möchte jetzt Fürbitte halten und euch lade ich ein, aufzustehen. Vater, die Not dieser Welt ist dir nicht verborgen. Du siehst deine Menschen in Krieg, in Not, in Kälte. Du siehst dein Volk, Herr, in Bedrängnis. Du siehst das Leid an so vielen Stellen, wo jetzt einfach die Unterstützung wegbricht und Menschen hungern und verzweifelt sind. All das, Herr, ist dir längst vor Augen und dauert dich so sehr. Du siehst Menschen, die krank sind, die kämpfen jeden Tag. Du siehst Menschen, deren Seele im Moment haltlos ist und die deiner Rettung bedürfen. Herr, wir sind gewiss, dass du helfen möchtest, dass du unendlich liebst und wir bringen dir das, was uns dort so betroffen macht in den Situationen, die ich aufgezählt habe. Du bist ein Gott, der begegnen möchte, der liebt, der rettet, der heilen möchte. Und darum bitten wir dich als Gemeinschaft. Amen. Ich möchte euch Dinge jetzt ankündigen und ihr dürft euch gerne dazu setzen. Hanna Lüdemann ist vielen von uns bekannt, weil sie das Musical hier gestaltet hat. Und Hanna bietet an, einen Workshop zur Bühnenpräsenz, also um die Bühnenpräsenz ein bisschen mehr zu professionalisieren, ist ein großes Wort. Es reicht ja schon, wenn man nicht zwischendurch irgendwie unsicher wird. Das kann dabei sehr helfen. Dieser Workshop richtet sich an alle, die Interesse daran haben, vielleicht hier vorne oder im Kikigo vorne zu stehen oder die ansonsten Aufgaben wahrnehmen möchten, wo sie merken, es tut ihnen gut, wenn sie noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Dieser Workshop findet am 6. März statt, ist also noch ein bisschen hin, aber ich erfahre immer mehr, wie ausgebucht die Leute sind und das ist ein Termin, den du dir gerne eintragen darfst, wenn du sagst, da wäre ich gerne dabei. Anmelden dürft ihr euch bei Dirk Hahn. Dann gibt es ich muss das nachgucken, weil ich die Informationen von Lukas habe und die Termine nicht alle genau drauf habe. Dann gibt es eine Taufe. Wir feiern hier Taufe. Drei Täuflinge gibt es schon. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, was für dich noch dran ist. Spontan kann auch noch einer mehr getauft werden oder ein Nee mehr oder auch viele mehr. Und wenn du merkst, du hast Interesse oder du hast einfach auch Fragen zur Taufe, dann darfst du unseren Pastor Lukas Haug gerne ansprechen. Es gibt ein Taufgespräch dazu und zwar am 13.02. Das kann man sich gut merken. Das ist ein Tag vorm Valentinstag. Das ist der Tag, wo die Männer die Blumen verschenken oder die Frauen die Umzugskartons, wenn sie es vergessen haben. Merk dir also gerne den 13. Februar als den Tag, wo du deine Taufe vorbereiten kannst. Wo ich jetzt gerade Beziehungen angesprochen habe und was man auch dafür tun kann, lade ich euch herzlich ein. Die Pastorin Gesche Tuchfeld-Haug wird eine Predigtreihe halten von drei Predigten zum Thema Beziehungen und beziehungsweise Leben ist der Titel dieser Reihe. Sie startet nächste Woche. Das ist auch unser Kleingruppensemester-Startgottesdienst. Dort wird es als erstes um Freundschaften gehen. Herzliche Einladung an euch, dazu einzuladen. Das ist ein Gottesdienst, der so gestaltet sein wird, dass Gäste mehr als willkommen sind. Sie sind uns immer sehr willkommen, aber dort sind wir thematisch nochmal ganz darauf ausgerichtet. Dann lade ich herzlich ein zu Kaffee und Keks. Verweilt, tauscht euch noch ein bisschen aus über die Gedanken, die ihr heute hier mitgenommen habt vielleicht. Begegnet euch und habt Gemeinschaft. Einladen möchte ich dich noch ganz persönlich zum Gebet. Es gibt Menschen, denen liegt es auf dem Herzen, für dich zu beten. Davon kann man eigentlich nie genug bekommen. Das ist auf dieser Seite, hinter dem Paravent, hast du Zeit und Ruhe, dich jemandem anzuvertrauen, dem es auf dem Herzen liegt, für dich zu beten. Natürlich bleibt das, was du, wo du Anteil dran geben möchtest, bei diesen Menschen. Und ich kann jeden nur ermutigen, es ist sehr, sehr wohltuend. Sollte etwas dich angerührt haben oder beschäftigen, was längerfristige Begleitung braucht, gibt es auch dafür ein Angebot von einem Team, das sich Seelsorgeteam nennt. Es steckt in dem Namen des Teams. Sie sorgen gerne für deine Seele und auch das natürlich streng vertraulich. Hinten rechts ist ein Tisch. Dort werden Menschen stehen, die zu diesem Team gehören und gerne gesprächsbereit sind. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes spricht mein Mann jetzt den Segen, kommt dafür nach vorne und ich habe einen Bibelvers, mit dem wir antworten können auf diesen Segen und den werde ich nach dem Segen einmal vorsprechen und dann kann derjenige, der möchte, ihn mit mir gemeinsam nachsprechen. Zum Segen stehen wir gerne auf, wir haben jetzt ja auch lang gesessen.
Ja, ich bringe euch gerne den Segen mit von dem Gott, der durch Hesekiel verkünden lässt. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben in euch und will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will euch meinen Geist geben. Und diesem Gott, den Segen von diesem Gott, der sei mit euch auf allen Wegen für die ganze Woche und für euer Leben. Amen.
Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Ich wünsche euch einen fröhlichen Sonntag, genießt die Sonne und erholt euch.